والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. مكن لأهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، وعليك بمن بغى عليهم. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذه الرسالة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 44 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نسلوك بيد الله. Dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung dieser gesegneten Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Das Buch des Autors Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Wir sind angekommen beim 144. Vortrag in dieser Vortragsreihe. Und dann zu Anfang begrüße ich an den Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع البلاغ السادس من بلاغات القرآن، والذي هو بعنوان: في اتباع السنة تزكية وتعلما وتحلما. ذكرنا فيما مضى من لقاءات نصوص الوحيين في الحث على اتباع السنة والعمل بها، ثم بدأنا نقف أمام تعريف السنة، وعرفنا عند العلماء على اختلاف تخصصاتهم. عرفنا عند علماء الحديث والأثر، وعرفنا عند علماء الأصول، وعرفنا عند الفقهاء، وعرفنا عند علماء التوحيد. ثم بدأنا نشرح أوسع هذه التعاريف، وتعريف أهل الحديث والأثر، حيث قالوا إن السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، منذ مولده إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد الفراغ من شرح هذا التعريف مع ذكر التطبيقات، انتقلنا لبيان وظائف السنة من القرآن. فتكلمنا عن السنة المؤكدة في القرآن، وعن السنة الشارحة والمبينة والمفصلة لمجمل القرآن، وتكلمنا عن السنة التي تخصص العامة في القرآن، وعن السنة التي تقيد مطلق القرآن، ثم عن حق التشريع المكفول للنبي عليه الصلاة والتسليم بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم انتقلنا وما زلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان، وهي بعنوان: كيف أتعامل مع السنة. كيف أتعامل مع السنة؟ فذكرنا فيما مضى عدة محاور، كان منها: لابد أن نفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، لأن القرآن أصل والسنة فرع، ولا تعارض مطلقا بين الأصل والفرع. فإن رأيت تعارضا، إما أن يكون النص الذي تحتج به ليس بصحيح، فلابد من تعارض، وإما أن يكون فهمك أنت للنص فهم الضعيف الذي لا يعد من أهل العلم، فعلاجك عندها أن تسأل العلماء، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. انتقلنا للمحور الثاني وما زلنا، وهو لابد عندما نتعامل مع السنة أن نعرف أسباب ورود النص والملابسات التي تحيط به حتى يستقيم لنا الفهم. وضربنا تطبيقات على هذه المسألة المهمة في دروس مضت. من هذا الباب أيضا هو موضوع اللقاء، معرفة صفة السنة الواردة، معرفة صفة السنة الواردة يعني إيه؟ لابد أن تكون على علم هل هذه السنة في مقام التشريع، فينبغي علي عند الفعل أن أفعل وعند الترك أن أترك وإلا وقعت في البدعة، أم هذه السنة جاءت على سبيل الجبلة والطبع فيكون لي عدم الإلزام بالفعل أو الترك. ودي قضية مهمة جدا ينبغي أن يلم بها طالب العلم حتى يستقيم فهمه عند التعامل مع السنة، وسوف نضرب على ذلك بعض الأمثلة التي توضح هذا الكلام بعد أن يترجم عبد الكريم.
الله يبارك فيك. Liebe Geschwister, wir sind in den vergangenen Unterrichten sind wir nach wie vor bei der Thematik der Sunna. Wir haben darüber gesprochen, die Sunna korrekt zu verstehen. Wir haben darüber gesprochen, wie der Umgang mit der Sunna sein sollte und dass man die Sunna, die Offenbarungstexte der Sunna im Lichte des Korans verstehen sollte. Auch haben wir darüber gesprochen, dass die Sunna all das betrifft, von der Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis zu seinem Ableben, alles an Taten, an Aussagen, Eigenschaften oder Bestätigung. Das heißt, wenn wir sagen, die Sunna im Kontext des Korans verstehen, sollte man grundsätzlich wissen, dass beides als Primärquellen herangezogen werden, sowohl der Koran als auch die Sunna. Allerdings darf es zwischen diesen zwei keinen Widerspruch geben. Und diesen gibt es auch nicht. Yani zwischen dem Koran, zwischen den Aussagen Allahs, zwischen den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, kann es und darf es keinen Widerspruch geben. Warum? Weil wir gesagt haben, dass die Sunna auch ein Offenbarungstext Allahs ist oder eine Offenbarungsquelle, basierend auf der Aussage Allahs, in der über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: Und wahrlich spricht er nicht aus freien Stücken heraus, vielmehr ist es eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Das heißt, da sollte man grundsätzlich verstehen, diese Regel, es gibt keinen Widerspruch zwischen dem Koran und zwischen der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wenn es doch zu einem Widerspruch kommen sollte, zu einem vermeintlichen Widerspruch kommen sollte, dann liegt es daran, dass man entweder diesen Offenbarungstext oder diesen Kontext nicht verstanden hat oder dass man einen Hadith heranzieht, der nicht als authentisch klassifiziert wurde. Und deswegen sind wir dann zum nächsten Thema gekommen und haben gesagt, man sollte die Sunna im Lichte des Korans verstehen, aber man sollte auch Aussagen aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sollte man sowohl den Kontext der Aussage kennen, als auch das daraus resultierende Urteil. Ist das Urteil, was aus dieser Sunna oder aus dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus diesem Hadith hervorgeht, ist es etwas, was eine Pflicht ist? Ist es etwas, was etwas Freiwilliges darstellt? Ist es etwas, was etwas Erwünschtes, Verbotenes, Verpöntes oder nicht Gewünschtes darstellt? Und deswegen ist es wichtig, wenn man sich mit der Sunna beschäftigt, dass man erstmal ihren Stellenwert kennt, dass man weiß, welchen Stellenwert die Sunna in der Auslegung der Religion hat, aber dann auch, wie wir gesagt haben, den Kontext der Aussage als auch die daraus resultierende Urteile zu kennen. Und das ist bin Allah ta'ala das Thema, womit wir heute inshallah ta'ala weitermachen werden.
Kullukum yahfadhu hadith Amr ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu yakul kuntu ala ma'idati nabi alayhi salatu askit taslim wa kanat yadi tatishu fi s-sahfa fa qala li an-nabi alayhi salatu askit taslim ya ghulam سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هنلاحظ هنا عدة أوامر في السنة. يا غلام سمي الله، يبقى التسمية على الطعام تشريع ولا جبلة وطبع؟ تشريع فيها الأمر، يبقى ده تشريع، يبقى نقول لك من السنة عند الطعام أن تبدأ بالتسمية فتقول بسم الله. طيب، وكل بيمينك أمر، يبقى الأكل باليمين كسنة، تشريع ولا جبلة وطبع؟ تشريع في أمر. وكل مما يليك أمر، يبقى تأكل من أمامك، يبقى دي السنة. يجي البعض مثلا، احنا قاعدين على المائدة، ففلان التقط بعض ما يحب من أمام غيره، لقلة علم المتكلم يبدأ ينهى ويحذر، وربما أفسد الطعام على الجلوس. احنا قلنا ولسه هنقول، قبل أن تتكلم بنص انظر هل في الباب نصوص أخرى أم لا. هتجد مثلا في باب الأكل من أمامك في نصوص أخرى، من ذلك حديث أنس أنه دعي مع النبي على طعام، قال فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصع، فرأيت النبي يلتقط الدباء من نواحي القصع. ايه الدباء ده؟ عارفين القرع العسلي اللي منه الكوسة والخيار والقرع الكبيرة دي، عارفينها ولا؟ القرع من جوه لونها كده زي البطاطا. يقطين، يا سلام اليقطين. فالنبي كان يحب الدباء، والدباء كان يطبخ قطعا مش سائل، مش شوربة يعني، قطع كده فيتوزع على الطعام، والنبي بيحب ايش؟ الدباء. فبدأ يلتقط من نواحي القصع، يبقى نقف هنا بقى في المسألة دي. أنا عندي الآن النبي قال كل مما يليك، وثبت أنه أكل من نواحي القصع. العلماء يقولون أما كل مما يليك يتعلق بالسوائل، أما ما كان قطعا فلك أن تلتقط من أمام غيرك، لأنك تأكل ما تطيب له به نفسك. يعني قربتها، أنا زمان قلت لكم بتروح تتعزم مثلا عند أبو العطا شيخ قمر، تعامل دجاج تمام كده، فمقطع الدجاج فحطه قدام الشيخ السدر، وحطه قدام عبد الكريم الدبوس تمام الفخذ يعني، وانا ما باكلش السدر لا استسيغه، جبل لو طبع ما احبه خلاص، انا بحب الدبوس. الدبابيس كلها فين؟ عند عبد الكريم. هل اجلس على المائدة واكل السلطة واقوم امشي، ولا اخد الدبوس اللي عند عبد الكريم؟ اخد الدبوسين كمان ودي له هو الصدر. ليه؟ دي قطع، فلي ان اخد من امام غيري. كان حاطط كمان مع الدبابيس في لحم، في منه ملبس، في منه احمر، في منه سميل ودهون، وكل الدهون حاططها قدامنا، وانا مش ممكن اكل الدهون، انا عايز حته ملبسه كده ولا حته حمر على قد كده تمام، الحمرة كلها قدام ابو يونس اللي قاعد قدامي، وبالين انا بايه بقى؟ بالدهون. هل يا ترى اكل الدهن واتعب وامرض، ولا اخد حته من عند ابو يونس؟ لا اخد حته. يجي ساعتنا الجاهل يقول لك كل مما يليك، يا اخي تلقح واسكت، ما دمت مش من اهل العلم ما تتكلمش، اسكت خالص. وبعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه، لما يفعل هذا طالب علم انه فعل بعلم، فما تنكرش، نقول لعبد الكريم عيب يا عبد الكريم اكون قاعد جنب الشيخ والشيخ يعمل حاجه وتنكر عليه، لان الشيخ مش هيعمل الا بايه؟ بعلم. ما دام فعل يبقى بايه؟ بعلم. انت مش فاهم اسال. شيخنا رايتك اكلت الدباء من امام ابو يونس، وسيدنا النبي يقول كل مما يليك، قلنا جزاك الله خيرا، لان يا ولدي مما يليك في السوائل، يعني شويه ملوخيه شويه شوربه، بس الملوخيه المصريه مش السوريه، لان الملوخيه السوريه زي ما هي، انما احنا عندنا شوربه، تمام كده؟ فدي ما ينفعش اكل من قدامك يا ابو العطر، صح؟ اشرب من قدامي انا شويه عدس كهرمان، اشرب من امامي انا، دي ثوائل. انما لما يكون قطع لي ان التقط زي الفواكه، جيب لك شويه تمر، في تمر حلو وتمر تعبان ولا ايه؟ مش كله حلو، فانت ما تاخدش التعبان، انا هاخد الحلو. طب الحلو قدام عبد الكريم، اروح واخد من قدام عبد الكريم. عنب التقط ما تحب وتشتهي، وهكذا. يبقى اذا الباب ده ورد فيه اكثر من نص، فيجي العلماء يوجهوا هذا الكلام. يبقى اذا مما يليك، حتى يدي تطيش في الصحفه، تطيش يعني بتقلب الاكل بتدلقه، يبقى كان سائلا، كان، لان حتى لو قطع مش هتطيش، فهمني؟ لو قطع هتطيش ازاي؟ مفيش طيشان في القطع، هياخد واخد. انما معنى يدي تطيش في الصحفه يبقى الاكل كان ايه؟ كان سائلا، وهو عمال يدلدق ويحط كده ويدلدق، قال لا كل مما يليك. يبقى إذن هنقف هنا وقفة مع تعدد النصوص في الباب، فنجمعها كلها أولا قبل أن نتكلم بنص. معظم الخلل الذي يقع فيه الكثيرون من هذا الباب، باب عدم جمع النصوص في الباب الواحد، لأن من مفاتيح الفقه في الدين جمع النصوص في الباب الواحد، ونفرد لها محاضرة إن شاء الله، ده أمر مهم جدا، لكن جاءت مع الأمر هنا، عشان كده أردنا لتتم الفائدة فذكرنا. يبقى إذن مما يليك من السوائل، أما القطع لك أن تلتقط من أمام غيرك ما تشتهي، لأن من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم ما عاب طعاما قط، إن اشتهى أكل وإلا ترك، إن اشتهى أكل وإلا ترك. طب اللي قدامي لا أشتهي، أتركه وأخذ مما أشتهي من أمام غيري ما دام إيه؟ قطعا. فلي أن ألتقط من أمام غيري، ولي أن أقول لمن أمامي أعطيني كذا وخذ أنت كذا، خذ اللي أمامي واديني إيش اللي أمامك، لأني لا أشتهي هذا. ومعنى لا أشتهي، خلاص ما تقعدش بقى تقول أصل وفصل، لا أنا لا أكل هذا وخلاص، ما تقعدش بقى تعيب الطعام، هذا يخالف السنة. تجد بعض الإخوة يقعد يعيب على الطعام، يا أخي اشتهيت كل وإلا تركت، مش لازم بقى تطلع القطط الفطسة في كل لقمة تاكلها، تحرج الزوجة اللي قاعدة كام ساعة بتطب، طعامك ماسخ، ده ما فيش فيه ملح، طب ما الملح قدامك ما تحط، ليه تعمل البربجندة دي؟ ليه؟ اجبر يا أخي بخاطر، اجبر بخاطر، حتى وإن كان الطعام مش عاجبك، هي بتتدرب، ما انت جبتها لسه يعني حديثة عهد، طب ما دخلتش المطبخ قبل كده، فهتتعلم في بيتك يا سيدي، اصبر عليها. ما ياما اكلت بيتزا من بره، صح؟ وياما اكلت تون فيش، تحمل معاها شويه لغايه ما تتعلم وتتدرب، مش لازم كل ما تعمل لك حاجه نبوز لها. ايه الاكل ده؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ ده مش عارف، يا دي الليله، ومن هنا لا تستقر البيوت ابدا. والله يا اخوه ما عاب النبي طعاما قط عليه الصلاة والسلام. فأنا اتحط قدامي طعام ما عجبنيش، خلاص ما باكلش منه، كل شوية سلطة مع خبزة وخلاص، الحمد لله شبعت. خلاص مش لازم أحرج صاحب الطعام، هذا يتنافى مع الآداب الإسلامية. وما تفضحش، يجي بعض الناس عنده جانب الفضيحة دي، مثلا رحت عند طالب عازمني عنده في البيت، طالب يعني على قده، فعامل شوية بطاطا كده ورغيفين عيش وحتة جبنة، ايه ده مفيش ظفر؟ ليه بتحرجه بقى كده؟ ليه يا حبيبي الله يرضى عليك؟ ليه كده؟ عيب عليك، ما ينفعش. ليس من هديه تكلفة صاحب البيت ما لا يطيق، ظروفه على قده، ده انت تاكل البطاطا وانت سعيد. تقول ايه الجمال ده، تسلم يسلم، تقولوا كده جماعة سوريا يقول لك يسلم، عايزين نسمع دي بس، يسلم. مش لازم بقى تقعد تفصصها، انت مش عارف تحمرها. حول ولا قوة، تعال انت يا سيدي حمر، وايه اللي انت عامله ده؟ طب كنت قلت لي يا اخي عشان ما اجيش. لا حول ولا قوة الا بالله. وبعدين بنسأل فين واجبات الأخوة الإيمانية؟ ما احنا ضيعناها، ضيعناها بأخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا. أعرف أحدهم تمت بينه وبين بعض إخواني قطيعة منذ أكثر من 20 سنة بسبب عشوة. إيه والله، إخوانه دول ناس كرمة جدا، فكان دايما بيعزموه على اللحوم والحاجات الحلوة اللي انتوا عارفينها. ففي يوم قدرا بيصلي معهم العشاء، وراح قلت تعالى اشرب معانا كوباية شاي، مش عزومة بقى، تعالى اشرب شاي، شوية شاي. فعاملين شوية رز كده بعدس في البيت، نجيب لك طبق رز. فلما جابوه قال لهم فين اللحمة؟ انتوا عاملين العشاء أرديحي؟ يا ربي، الأخ أقسم ما يدخله بيته أبدا بعد هذا الموقف، لأن كانت زوجته موجودة في الداخل فأحرجه بين أهل بيته، وأمه كانت موجودة، فقال له إيه ده، عاملين لي أكل أرديحي؟ أرديحي عندنا في مصر من غير لحمة ولا كلمة أفسدت أخوة، لأنها غير منضبطة بشرع، لأنها بعيدة عن منهج. عشان كده كان والدي الله يرحمه يعلمنا كده في آداب الزيارة، يقول لنا أيقظوا النائم وقدموا الطعام. خلاص، لو حد نايم صحيح عشان ياكل، إنما اللي قاعد خلاص فقربه إليهم، قال ألا تأكلون، قدمنا الطعام. طيب لا 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 انا شبعان. طب اللي معادك معانا هتقرف الناس ليه؟ انا مش قادر اكل، وبعدين اللي انتوا عاملينه ده متعب يا اخي. الله يهديك، انت عايز الفلكه. فاذا لابد ان نتعلم قيم الاسلام من خلال سنه النبي العدنان، ما عاب النبي طعاما قط. خذها قاعده بقى كده، حد دعاك لو على خبزة رضا، جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك ويبارك فيك ويجعل بيتك عامرا بالخير والبركة في الرزق. ليه؟ لأن صاحب البيت يقدم لك ما يملك، وفي الضيافة مفيش كلفة، ولا تحمل الضيف ما لا يطيق. سيدنا النبي قال لأبي الهيثم ابن التيهان عندما استضافه مع الصديق وعمر وقدم لهم بعض التمر ثم قام إلى المدية يعني السكين، قال إياك والحلوب، أي لا تذبح لنا شاة تحلبها وفيها نفع لأهل بيتك. فقام فذبح شويها، عشان النبي يعلمنا المنهج، لا تكلف صاحب البيت ما لا يطيق. ذكرني بأحد الإخوة رحمه الله، كان فقيرا وعنده أسرة وأولاد، والمهم كان عامل دجاجتين على العشاء هو وأولاده، فجأة طب عليه ضيوف من الإخوة، فقال له لا، طب خش جوه، في ضيوف جايين، هم دجاجتين، ها هياكلوا دجاجة وهم اتنين، الإخوة اتنين يعني، هياكلوا هم الاتنين واحدة، وأنا هنقنق كده معاهم وأخلي لكم أنتوا إيه الدجاجة بعد ما يمشوا تتعشوا بيها. تمام. الزوجة حطت الدجاجتين بالطعام ودخل الإخوة بقى، خلصوا أول فرخ وشبعوا، يقول له التاني بقى السنة تخلص الأكل ده لحسن الشياطين تأكل. فالأخ بقى تعب، قال له يا أخي في شياطين جوه هياكلوه، مش شبعت، هو أنت لازم تخلص كل الموجود ومفكرها سنة؟ سنة إيه دي؟ إن أنت تنتج كل حاجة، ما خلاص يا أخي، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، اتقفلت خلاص، لا دي السنة ولعنك بحيته. دي سنة دي يا ابني؟ دي مش سنة، أنت فاهم خطأ، دي مش سنة، السنة بحسب ابن آدم لقيماه يقل صلبة، فإن كان لا محالة فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أنت معدوم عند ناس في أهل بيت ولا لا؟ في عيال ولا لا؟ طب ما تسيبهم ياكلوا إيه اللي فيه؟ ما يمكن حط لك كل الحلة اللي عندك، لا لازم أنسبها لك وبيتهم من غير عشاء باسم إيه؟ السنة. السنة براء. فكم من خلل جسيم في معاملتنا وفي أخلاقنا، والسبب عدم فهمنا للسنة. علمهم السنة.
Wie wir in den vergangenen Unterrichten es uns zur Angewohnheit gemacht haben, wir haben gesagt, wir möchten die Sunna lernen, wir möchten die Sunna verstehen und wir möchten verschiedene Aussagen nehmen, bei denen wir versuchen, uns den Kontext anzuschauen, bei denen wir uns versuchen, aber auch anzuschauen, was der Hintergrund ist, was das Urteil ist und so weiter und so fort. Und deswegen ist es wichtig, und man wird auch nicht müde davon, das immer wieder zu erwähnen, liebe Geschwister, die Sunna ist sehr, sehr vielseitig und die Sunna ist sehr reich. Wenn ich sage sehr reich, dann meine ich damit, dass es für ein bestimmtes Thema gibt, dass es für ein bestimmtes Thema du vielleicht davon ausgehst, dass es einen Hadith gibt, aber in Wirklichkeit gibt es bezüglich dieser Thematik ganz viele Hadith, ganz viele Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ganz viele Aussagen des Sahaba, ganz viele Aussagen der Gelehrten. Und deswegen in unserer heutigen Zeit ist es fatal, weil wir oftmals uns eine Aussage angucken und dann sagen wir, die Aussage ist ja eigentlich klar und deutlich und dann nehmen wir die Aussage genauso, wie sie ist. Aber derjenige, der wirklich wissend ist, derjenige, der sich Wissen aneignen möchte, derjenige, der Wissen verstehen möchte, der sollte sich zur Aufgabe machen, bezüglich einer gewissen Thematik, egal was es ist, dass man sich versucht, alle Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder die Aussagen der Gelehrten sich anzuschauen, was sie über dieses Thema gesagt haben. Denn oftmals, wie wir gesagt haben, gibt es Aussagen, die offensichtlich sehr klar erscheinen, aber in Wirklichkeit sind sie viel tiefgründiger, als man eigentlich zu Beginn ahnt. Und weil wir das in den vergangenen Unterrichten so schön auch schon gemacht haben und Aussagen erklärt haben, Aussagen, die sehr verbreitet sind, Aussagen, die sehr bekannt, sehr populär sind, reden wir heute über eine weitere Aussage, die ebenfalls sehr, sehr bekannt ist. Es wird überliefert von Amr ibn Salama, radiallahu anhu, dass er eines Tages mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, zusammensaß. Und er war am Essen. Sie waren gemeinsam am Essen. Und er hat dann so gegessen, dass er das Essen so durcheinander gemacht hat. Und dann hat ihm der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gesagt, O Jüngling, ich bringe dir etwas bei. Sprich Bismillah, iss mit deiner Rechten und iss von dort, was dir gebührt, beziehungsweise was direkt vor dir ist. Und das sind Dinge, die sehr bekannt sind, die wir in Kindesalter mit auf den Weg bekommen, dass du, wenn du essen möchtest, dass du sagst Bismillah, dass du mit deiner rechten Hand isst und dass du von da isst, was unmittelbar vor dir ist. Und das sind, wie wir gesagt haben, Etiketten oder Benimmregeln am Essenstisch, die sehr, sehr bekannt sind, sehr verbreitet sind und die man schon so früh im Kindesalter mitbekommt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, O Jüngling, sprich Bismillah. Das heißt, dass man Bismillah vom Essen sagt, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier als eine Verpflichtung gemacht. Es ist nicht nur so, dass man es sagen kann oder nicht sagen kann, sondern man soll und man muss Bismillah sagen, bevor man Nahrung oder Essen, Trinken zu sich nimmt. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und iss mit deiner Rechten. Das heißt, auch mit deiner rechten Hand zu essen, ist ein Gebot, ist eine Verpflichtung. Wir reden nicht über denjenigen, der eine gelähmte Hand hat, der eine Handoperation hat, der Gips hier hat, der nicht mit seiner rechten Hand essen kann. Über den reden wir nicht. Wir reden über denjenigen, der dazu in der Lage ist, mit seiner rechten Hand zu essen. Das heißt, auch das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Verpflichtung gemacht, mit seiner rechten Hand zu essen. Ja? Und darüber hat der Scheich auch oft schon gesprochen in den vergangenen Unterrichten. Die Verpflichtung ist, mit rechts zu essen. Ob du mit deinen Fingern isst, ob du mit einem Löffel isst, ob du mit einer Gabel isst, das ist dir überlassen. Aber Hauptsache, man isst mit seiner rechten Hand. Rahmukallah. Hauptsache, man isst mit seiner rechten Hand. Und dann sagt er, und iss von da, was vor dir ist. Und das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Diese Sache ist sehr bekannt, weil oftmals Brüder zusammensitzen und dann ist vielleicht jemand dabei, der von hier, also er sitzt jetzt beispielsweise hier und er greift hier zum Essens, zum Teller. Oder er greift von hier und er greift sich von hier etwas ab. Und dann kriegt er gesagt, Bruder, die Sunna ist es, vor dir zu essen. Richtig? Die Sunna ist es, von deinem Bereich vor dir zu essen und nicht hin und her zu gehen. Und deswegen haben wir vorhin erwähnt, ist es wichtig, sich in einer Mas'ala, sich in einer Angelegenheit, die verschiedenen Aussagen anzuschauen, die verschiedenen möglichen Deutungen dieser Aussage anzuschauen. Gibt es etwa noch andere Überlieferungen, die darüber reden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat, ja oder nein? Und dann wird man merken, dass es diese gibt. Es gibt eine andere Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Gefährten zusammensaß und es gab einen Essensteller, auf dem Kürbisstücke waren. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr gerne Kürbis gegessen. Und dann wird überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mal von da gegessen hat, dann hat er von da gegessen, dann hat er von da gegessen. Und er hat von vielen Stellen des Tellers oder des Gefäßes quasi, des Behälters gegessen, nicht unbedingt nur vor ihm selbst. Und dann mag man jetzt sehen und sagen, okay, grundsätzlich sind diese Aussagen konträr. Nein, in der einen Aussage von Amr ibn Salama heißt es, iss von da, was vor dir ist, aber dann gibt es eine andere Aussage, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam von verschiedenen Stellen gegessen hat. Und so ist es die wichtige Aufgabe der Gelehrten und deswegen, wie wir erwähnt haben, wir wissen oftmals diesen Ozean des Wissens erst gar nicht zu schätzen. Wir wissen gar nicht, wie tiefgründig das Wissen geht. Die Gelehrten haben das so erläutert, dass sie gesagt haben, von da zu essen, was vor dir ist, das betrifft alle Nahrungsmittel, die flüssig oder dickflüssig sind. Wie beispielsweise, wenn wir jetzt in einem Essenstisch sitzen und da gibt es einen großen Teller an Suppe. Ich weiß, hierzulande isst jeder oftmals seine Suppe in seinem eigenen Suppenschälchen. Aber es gibt auch Kulturen. Dass man beispielsweise von einem großen Teller, wo beispielsweise eine Suppe ist oder ähnliches, dass es da verboten ist, von einer anderen Stelle zu essen. Sie sagen, dieses Gebot betrifft die Nahrung, die beispielsweise wie eine Suppe oder beispielsweise, wenn man einen großen Teller an Reis hat, auch da ist das Gebot, dass man direkt vor sich isst. Aber wenn es darum geht, dass Nahrungsmittel in Stücke sind, wie beispielsweise Gemüsestücke oder an einem Obstteller Obststücke oder Fleisch oder wie auch immer, da ist es nicht verpönt oder auch nicht verboten, dass du dir etwas anderes von der anderen Seite nimmst. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam, über ihn wird überliefert, wenn ihm etwas geschmeckt hat, hat er davon gegessen. Und wenn ihm etwas nicht geschmeckt hat, hat er es stehen lassen. Das heißt, der Scheich hat das Beispiel gegeben. Jeder von uns weiß es, der Scheich isst sehr gerne Hähnchenschenkel, aber er mag die Brust nicht. Das heißt, wenn wir jetzt an einem Teller zusammensitzen und vor ihm sind die ganzen Hähnchenbruststücke, dann ist es nicht verpönt. Nein. Der Sheikh beispielsweise, wie er erwähnt hat, der Sheikh mag es, Hähnchenschenkel zu essen, aber er mag es nicht, von der Hähnchenbrust zu essen. Und so kann man es an verschiedenen Beispielen, der eine mag vielleicht eher die Hähnchenbrust, aber nicht den Hähnchenschenkel, der eine mag vom Fleisch vielleicht ein bisschen das Fettige, der andere sagt, nee, ich mag eher dieses Trockene, ich mag überhaupt gar nicht das Fettige. Das heißt, liebe Geschwister, alles an Nahrung, was in Stücke ist, Kartoffeln, Karotten, Kürbis, Fleisch, Hähnchen, wie auch immer, oder auch einen Obstteller, wenn du einen großen Obstteller hast und vor dir sind Äpfel, Bananen, aber die leckeren Trauben sind da. Auch da ist es überall erlaubt. Es ist erlaubt, sich von deinem Gegenüber oder von da etwas zu nehmen. Wenn es um Nahrung geht, die festen Bestandteils ist und die, wie wir gesagt haben, in Schnitten oder in Stücken dargestellt ist. Aber wenn es um Suppe geht oder Reis oder all die Dinge, bei denen man weiß, okay, da ist es jetzt komplett im Teller gleich, dann sollte jeder von da essen, was vor sich ist. Und das macht auch Sinn, wenn man
لو
sich
كله
beispielsweise.
قدامك، ما اللي قدامك زي اللي قدام غيره،
Na, الله يبارك
هتروح
فيك.
له هناك ليه؟
Na, الله يبارك فيك. Denn der Sheikh sagt, das, was vor dir ist, ist genau das Gleiche wie das, was vor ihm ist. Und das, was vor ihm ist, und das, was vor ihm ist. Yani, wenn du beispielsweise an einem großen Reisteller isst, yani, den Reis, den du vor dir hast, ist identisch mit diesem Reis, mit diesem Reis, mit diesem Reis oder mit der Suppe oder ähnliches. Aber wenn es darum geht, an Obst, Gemüse
لا
oder
كان في
Fleisch,
زبيب وانت بتحب الزبيب،
na,
بقول له اديني الزبيب ده.
الله يبارك فيك. Wie wir gesagt haben, außer bei Nahrungsmitteln, die in Stücken ist, da ist es überhaupt gar kein Problem, sich etwas von da oder von da zu nehmen. Und deswegen, wenn wir uns das angucken, dann wird uns bewusst, dass wir eigentlich die Aussage von Amr ibn Salama, wie wir sie erwähnt haben, dass sie eigentlich sehr eindeutig erscheint und logisch erscheint, aber dass man sich trotzdem damit beschäftigen sollte. Das heißt, wenn du beim nächsten Mal mit Brüdern zusammensitzt und jemand schnappt sich, ne, Meriton schnappt sich das Hähnchenstück von da und Lilidon schnappt sich von da oder wie auch immer, dann hau ihn nicht um mit deiner Aussage, Bruder, das ist nicht die Sunna. Und oftmals sagt er diese Aussage nur, wenn er vor sich die besten Stücke hat. Dann sagt er, das ist die Sunna. Aber wenn er die schlechten Stücke vor sich hat, dann greift er vielleicht selbst dorthin. Deswegen sollte man, wenn man über die Sunna spricht, auch das nötige Wissen haben. Auch das nötige Wissen haben und wissen, wie man damit umgeht, wissen, wie man sich diesbezüglich verhält und auch dieses Benehmen beim Essen zu kennen. Wie wir erwähnt haben, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals Essen kritisiert. Hat niemals Essen kritisiert. Denn egal, wo du bist, auch wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist mit deiner Ehefrau, kritisiere nicht das Essen. Das ist etwas, was verletzend ist. Das ist etwas, was schlecht ist. Jeder lernt dazu. Wenn du das Gefühl hast, da ist nicht genug Salz drin, dann nimm dir das Salz und mach ein bisschen Salz drüber. Wenn du der Meinung bist, dass es aus irgendeinem Grund nicht schmeckt oder so, aber kritisiere nicht das Essen. Das kann verletzend sein. Und auch wenn du bei Brüdern bist, und das ist das, was wir auch verstehen sollten, diese Brüderlichkeit im Iman sollte auch die Zwischen- oder muss die zwischenmenschliche Beziehung miteinander behandeln. Yani, wenn du vielleicht bei jemandem zu Hause bist und seine Frau hat etwas gekocht oder er hat etwas gekocht, was vielleicht nicht so gut schmeckt, kritisiere es nicht. Sei dankbar dafür. Oder wenn du irgendwo hingehst und du hast das Gefühl, boah, das wird jetzt so ein fettes Essen und das wird so lecker und so weiter und so fort. Und am Ende kommt er dir mit ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse und fertig. Auch das sollte man nicht kritisieren. Man sollte immer dankbar dafür sein. Man sollte dankbar sein für das, was man bekommt. Man sollte darauf achten, keine Gefühle zu verletzen. Man sollte das Essen nicht kritisieren. Man sollte den Hausherrn nicht kritisieren. Man sollte versuchen, das gute Benehmen an den Tag zu legen. Und all das sind Dinge, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorgelebt
ولما تشبع قوم ما تخلصش الاكل وسيب الاكل لغيرك.
هو. الله يبارك نعم.
مش لازم تمسح حتى وتقول لك دي السنه، في
نعم.
ناس برضو عايزين ياكلوا.
Und auch, wie der Sheikh erwähnt hat, auch ein wichtiger Punkt. Es muss nicht sein, dass man immer seinen Teller leer isst. Weil manche sagen, Bruder, du kannst nicht aufstehen, das ist Sunna. Und es ist noch so viel in diesem Teller. Und er sagt, du musst es leer essen. Auch das hat nichts mit der Sunna zu tun. Ja, nehme das Sunna, wenn es etwas Weniges ist, was noch liegen geblieben ist im Teller, davon zu nehmen. Aber manche Geschwister, man sollte auch verstehen, vielleicht er selbst hat eine Familie und er hat Kinder und er gibt dir das beste Essen mit der Hoffnung, dass etwas übrig bleibt, damit auch seine Kinder essen. Und dann machst du alles leer, mit dem Verständnis, dass du sagst, das ist die richtige Sunna. Das hat nichts mit der Sunna zu tun, liebe Geschwister. Yani, wenn noch so viel Essen übrig ist, du musst dich nicht quälen, du musst dich nicht voll machen, du musst dich nicht so, dass es schon Übelkeit verursacht und so weiter und so fort. Wenn etwas Kleines ist, was noch übrig geblieben ist, nein, versuch das zu essen, aber das hat nichts damit zu tun, dass man den ganzen Tisch leer fegen muss, um dann zu sagen, das hier ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist alles falsches Verständnis und einmal mehr beweist sich und zeigt sich, wie wichtig das nötige Wissen ist.
قدم الضب على مائدة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كالتسليم فما أكل منه. سيدنا خالد بن الوليد كان يجلس مع النبي فسأل عشان يعلمنا المنهج ده. لازم تسأل عن الصفة. هل عدم أكل النبي للضب تشريع فيحرم، ولا امتنع جبلة وطبع فنأكل؟ ده سؤال مهم، عشان حتى لا تلصق بالسنة ما ليس منه وتدعي أنها سنة. فسيدنا خالد سأل سؤالا: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي، فأجد نفسي تعافه. فأكل خالد رضي الله عنه وأرضاه. ما تجيش تقول لي بقى ممنوع تاكل الضب، ليه؟ النبي ما كلوش. ما كلوش ليه؟ جبلة يا ابني، مش تشريع. حبيب الله يكرمك، افهم يا واد، ما أكلوا خالد على مائدة النبي يا ولد. إذا أقر النبي خالدا على الأكل، يبقى السنة الأكل، إن دي سنة تقريرية. سنة إيش؟ تقريرية. يبقى إن قدم لك الضب كل. طب نفسي لا تشتهي، ما تاكلش، إن دو جبلة. أنتوا عارفين الضب الأول؟ طب الحمد لله. الضب ده في الصحراء في البادية عامل زي التمساح الصغير كده، أو سحلية كبيرة شوية. والضب ده على فكرة النبي ضرب به المثل في اتباع كثير من الأمة سنن غير المسلمين. قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو الكذب بالكذب، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم. ليه خاص الضب وجحر الضب؟ قال العلماء: لأن الضب ده الحيوان الوحيد اللي الجحر بتاعه بفتحة واحدة فقط، بخلاف بقية الحيوانات. الأرنوب مثلا لما يجي يعمل بيت يعمله ببابين، ففي تهوية دايما، وكمان يعرف يهرب عند الخطر. إنما الضب لا، بفتحة واحدة من أعلى، عشان كده تجد دايما هذا الجحر في عفن ونتن وريح غير طيب. أدي واحد، فعايز إنها تتبعوا العفن ده اللي هو الغير المسلمين زي ما الهالوين، وانت عايش في اوروبا وترتم لابنك شيطان في وشه، هالوين بقى نخوف. ها، ما هي دي، هي دي. وسكاكر في عيد الهالوين، اسمه كده الهالوين، هالوين دي يعني. يا سلام، هالوين، ما شاء الله. بين كثير من المسلمين مثل هذا الحديث النبي يتحقق اهو في الكريسماس وشجره الكريسماس، ما شاء الله عليكم. والاخ لابس طرطور القسيس الاحمر، هو من نويل ومصور جنب الشجر. يا سلام، شفت العقائد بتضيع ازاي؟ ومصور زوجته جنب الشجره اللي بتنور، شجره الهدايا اللي جايبها الرب. الرب بيوزع هدايا. كريسماس، تعرف كريسماس يعني ايه؟ يعني الرب مات ودخل القبر، وبعد ما اتقبر اياما قال رجع تاني، عيد القيامه، قام من موته. كريسماس راس السنه الميلاديه، ميلاد الرب. هو الرب اتولد؟ ده بالنص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. يبقى حضرتك وانت بتحتفل بالكريسماس وتجيب لولادك الصواريخ طخ 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 بالليل، بتقول يا جماعة ان الرب مولود، انا بحتفل بميلاد الرب. يا رب سلم. كلها أسبوعين، والصواريخ والشماريخ، وتجد جل من يحتفلون من المسلمين، مصيبة كبيرة جدا. حتى عواصم العالم الإسلامي الآن بتتعدي الشجرة في الفنادق والأماكن والساحات، شجرة الكريسماس ميلاد الرب. لتتبعن سنن من كان قبلكم. إنه قال من اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ اليهود والنصارى طبعا. فضرب هنا التشبيه بالضب وجحر الضب. ليه؟ إن حج الجحر ده منتن، ثم إن جحر لا أمان فيه، يعني عارف الضب الطفل الصغير يصطاد لو عرف مكانه شويه ميه بس كده يروح حاطط لهم على ايه؟ يروح طالع لهم شقاف. انما القرنب ما تعرفش تمسكه بواحد يحيرك يقول لك صغير ويحير ايه يا غن ساكت عامل بابين فتحه هنا وفتحه هنا تيجي له من هنا يجي لك من هنا ارنب. انما الضب غبي عامل كده لتحت شويه ميه طالع لك بسرعه تروح واخده وهكذا. فاكل الضب حلال مباح، انما امتناع النبي عن الاكل جبله وطبع ليس بارض قومي اجد نفسي تعافه خلاص ما اكل انتهت. يبقى ده صفه النص الوارد هنا ايه؟ جبله وطبع. اذا لا نتاسى في ذلك، انا عاوز اكل الضب كل. ايه كمان ونختم اللقاء؟ النبي قدم المدينه مهاجرا، استضافه ابو ايوب الانصاري الصحابي الجليل. بيت ابي ايوب كان من طابقين السفل والعلو. قال يا رسول الله اصعد انت الى العلو ونمكث نحن والاهل في السفل. قال يا ابا ايوب السفل ارفق بنا، السفل ارفق بنا. يعني ايه؟ أمكس في الطابق السفلي ده في رفق علينا وعلى أصحابنا، لأن النبي جاي مهاجر الآن، يعني معظم أهل المدينة سيأتون النبي، فلو قعد في الطابق العلوي كله صاعد ونازل يبقى ده فيه مشقة على اللي جاي ومشقة لأهل البيت كمان في الطلوع والنزول وهكذا. فقال السفل أرفق بنا. قال فنزلت على رغبة النبي خلاص، وصعدنا إلى الطابق العلوي. فقلت في نفسي كيف لك أن تطأ قدمك سقفا تحته رسول الله؟ يا إيه الجمال ده يا إخوة، إيه الجيل العجيب ده، إيه الجيل اللي تربى ده، شو بيفكر في إيه؟ إزاي همشي على السقف والنبي تحت مني؟ قال فتحرشت في ليلتي، فكنت إذا أردت التنقل أتنقل على الجدر، فمن شدة حرصي انتفأ إناء ماء لنا، وليس في بيتنا إلا فراش نفترش نصفه ونلتحف النصف الآخر، فسقط عليه الماء، ثبتنا هذه الليلة بلا فراش وبلا غطاء. فلما كان الغد أخبرت النبي فرافق بنا وصعد الى الطابق العلوي. ما دام وجودنا كده يتعبك؟ لا، شوف الرفق بقى. قال فكنا نعد الطعام لرسول الله وننتظر فراغ النبي فناكل من نفس الموضع الذي اكل منه النبي. شفت بيتبركوا بالنبي عليه السلام. وذات مره اعددنا طعاما وارسلناه وانتظرنا كعادتنا، فرد النبي الطعام ولم يقرب، ما أكلش منه حاجة خالص. فحملت الطعام وعدت إليه، يا رسول الله بأبي أنت وأمي كنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من موضع يدك، فلما رددت طعامنا؟ قال أبا أيوب إن هذا الطعام به شجرتان لا آكلهما، البصل والثوم. الله. قال أبو أيوب أحرام هي؟ يعني البصل حرام الثوم؟ قال لا، ولكني أناجى. الله. يا إخوة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يحب الروائح الطيبة ويبغض الروائح الكريم، ولذلك عندما أكل العسل عند أمنا زينب وإذا بأمنا عائشة وأمنا حفصة لشدة الغيرة اتفقتا، قالت إذا جاءك النبي كولي أشم رائحة مغافير. المغافير ده نبات له ريحة كريهة وكذلك إن جاءني. النبي راح لعائشة قالت: ما هذا يا رسول الله؟ أشم رائحة مغافير؟ قال: والله ما أكلت إلا عسل. يروح لحفصة: ما هذا يا رسول الله؟ أشم مغافير؟ قال: والله ما أكلت إلا العسل. إذن حرمت أكل العسل. فنزل القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وشرع كفارة اليمين على التحريم. الشاهد كان يبغض الروائح الكريهة، فلما اعتقد أن هذا العسل له رائحة كريهة منع العسل، عشان نتعلم الحكم أنه لا يجوز تحريم الحلال أو منع الحلال. المهم، فقال: لا ولكني أناجي. أولا أنا أبغض الروائح الكريهة، والملك الذي يأتيني بالوحي جبريل يبغض الروائح الكريهة، لذا لا أكل لا بصل ولا ثوم. يبقى ده تشجيع ولا جبلة؟ ده جبلة. يعني ممكن أنا أكل بصل، بأكل بصل، بجيب فحل البصل كده كمان وأدشه وأكل البصل، بس في تشجيع متعلق بده بقى. قال النبي: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقرب مساجدنا. هنا دي بقى تشريع. يبقى نخلي بالنا نفرق بين حكم أكل البصل والثوم وحكم إتيان المسجد بالرائحة. فدي جبلة وده تشريع، كل براحتك، بس لو كان تكون بصلاة صلي بقى في البيت، ما تجيش المسجد في الجماعة بريحة البصل والثوم وتقرف الناس وتأذي الملائكة. صلي فين؟ ده تشريع. إلا إذا كان عندك ما يؤدي إلى التنظيف الكامل بقى، تاكل بقى شوية بقدونس، شوية قرنفل، تقعد شوية تغسل سنانك، تظبط أمورك، تتطيب، المهم ما نشمش منك ريحة إيه؟ ده بيبقى قاعد آكل 10 كيلو بصل وقايم بالصلاة. أعمل لك إيه يا ابني في إيه؟ الله يهديك، هتموتنا معاك. ده الواد عبد الكريم لسه انا جاي بيقول لي: يا شيخنا انا مستحي، عندي سؤال. قلت له: اسال يا ابني. قال لي: ساعات بصلي في الصف فيكون جنبي واحد ريحته وحشه قوي، هل يجوز لي ان اخرج؟ نعم يجوز ان تنتقل، هيموت فيك الخشوع ويقتلك ويشغلك بالريحه الناتنه. في بعض الناس يا اخوه بيدخن، يا ربي الغير مدخن بقى يشم ريحه الدخان يتعب قوي. واحد تاني وكله شوية بصل وجاي جاهز، حتى ما غسلش الفم ولا نظف الأسنان، ويقف جنبك وتلاقي بقى الريحة تخبطك، عينك تدمع من الريح. واحد تاني العرق عرق مرق، عنده عرق عرق، يعني عرق بيجيب الناحية التانية، بس هو بيرفع عليه كده ويثبت: يا رب نموت كلنا، دوخ الناس من الخشوع. فده ما ينفعش اصلي جنبه، اتعب ادوخ. فهمنا حاجه؟ عشان كده في حاجه اسمها النظافه الشخصيه. انا بلود بيك صابن خليت، قلت الاخوه كمان على المسجد: هاتوا مزيلات عرق وهاتوا العطور وخلوها عند الميضه، واكتب كده: يا فطه من فضلك تطيب قبل صلاه الجماعه. اه والله العظيم جابوا، ثاني يوم الناس خدوهم. والله العظيم قلت: يا جماعه ده وقف لله، الله يهديك. كل دي لازمات عدري واخدها وماشي. فنقول النظافه الشخصيه مطلوبه عشان ده مسجد. الله يكرمك، خبيتهم. فاكتب وقف لله عشان عارفين استعمال داخل المسجد فقط. فالشاهد ان الانسان لابد ان يهتم بالريح الطيب في الصلاه، في الجماعه ليه؟ الملائكه بيصلوا معانا بيتأذون من هذه الرائحة، والبشر يتأذون. يبقى التشريع للي يأكل بصل وثوم ما يجيش صلاة الجماعة، يصلي في البيت، إلا إن أكل بعيد عن أوقات الصلاة. والحمد لله الريحة إيه؟ ذهبت. طهر فمه، نظف الفم، استعمل بعض الأدوات اللي ممكن تزيل ريح البصل والثوم. يبقى إذا نفرق في المسألتين بقى، أكل البصل والثوم حلال، لكن من أكل ما يجيش صلاة الجماعة بقى عشان ما يتعبناش ويتعب الملائكة. تمام كده؟ يبقى ده تشريع، إنما هنا جبلة وطابق. أبو أيوب علمنا منهج آخر بقى، قال أحرام هي؟ قال لا، ولكني أناجى. قال لا ضير، وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. ومنع عن نفسه أكل البصل وإيه؟ فيجي العلماء يقفوا مع المسألة دي بقى، يقولون في باب الجبلة والطبع من تأسى يؤجر؟ قالوا نعم، لكن لا تلزم بها غيرك. أنت بتتأسى بدي، آه أنا بتأسى بالنبي في منع بعض المطعومات اللي ريحة كريهة، لكن ما أقولش للناس ما تاكلوش بصل وتوم. لا يا حبيبي، الله يكرمك، ليست حراما ولا تكره إلا عند صلاة الجماعة فقط. نقول لك ما تجيش الجماعة، إنما تاكل وتتبسط ماشي، كل بصل وكل توم. وفي كمان رواية فيها القرات، مش هتعرفوا إيه القرات، فبلاش. القرات ده برضو نبات أخضر كده طويل، عامل زي البصل والثوم في الريح، بنسميها في مصر القرات بالتاء، هو القرات بالتاء. لوخ، عارفين اللوخ؟ اللوخ ده بقى، ده كمان في رواية بمنع من أكل اللوخ إنه يجي صلاة الجماعة. الله يكرمك. فاللي يأكل اللوخ ده ما يجيش يصلي جماعة، يصلي في البيت، لأنه ريحته برضو كريهة فتأذي الملائكة. يبقى إذن مهم جدا معرفة الصفة للنص الوارد في باب السنة حتى يستقيم لنا الفهم. نطولنا عليكم الذي سمحونا، إن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن المحور الثالث في التعامل مع السنة، جمع الروايات الباب الواحد إن شاء الله.
Wir kommen zum letzten Teil des heutigen Vortrages. Wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, egal welches Essen ihm serviert wurde, dass er es nie kritisiert hat, dass er entweder davon gegessen hat oder er hat es stehen lassen. Es wird überliefert, dass eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Sahabern zusammensaß und es wurde eine Art der Wüstenechse serviert. Eine Echse, die damals zubereitet wurde zum Essen und sie wurde serviert. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nichts davon gegessen. Khalid radiallahu anhu hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, hat ihn gefragt, O Gesandter Allahs, ist der Verzehr dieser Echse haram? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, nein, aber da wo ich herkomme, kennen wir das so nicht. Und meine Nefs, yani ich, man würde sagen, ich ekle mich davor, aber nicht in diesem Negativ, sondern ich nehme es einfach nicht an. Meine Nefs nimmt es nicht an. Und dann hat Khalid radiallahu anhu davon gegessen. Wir erwähnen hier ganz wichtig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es nicht abgelehnt, weil es haram ist. Deswegen, er wurde ja gefragt, O Gesandter Allahs, ist das etwa haram? Und er hat gesagt, nein, aber ich selbst esse es nicht oder ich selbst mag es nicht. Das heißt, hier ist es die, kein göttliches oder religiöses Verbot, sondern es ist die Art und Weise und die Angewohnheit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, daraus entnehmen wir kein generelles Verbot, sondern es gibt Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemocht hat und Dinge, die er nicht mochte. Und von den Dingen, die er nicht mochte, wenn sie nicht religiösen Hintergrundes sind, dann ist es kein Problem. Die Gelehrten sagen, wenn man das aber trotzdem unterlässt, dann wird man auch dafür belohnt, aber es ist keine Pflicht oder ähnliches. Das heißt, Khalid radiallahu anhu hat gefragt, O Gesandter Allah, ist das etwa haram? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nein, ich mag es nicht. Und Khalid hat reingehauen und hat davon gegessen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nichts dagegen gesagt. Ein weiteres Ereignis, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollzogen hat und in Medina angekommen ist, war er untergebracht im Hause von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. Und Abu Ayyub radiallahu anhu, yani der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wurde gefragt, wo möchtest du lieber sein? Da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, lass mich im Erdgeschoss sein, weil viele der Sahaba kommen und mich besuchen und so weiter. Und geh du mit deiner Familie hoch. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu ging dann mit seiner Familie hoch, mit seiner Frau. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam war im Erdgeschoss. Sein Benehmen und seine gute Art und Weise gegenüber dem Prophet sallallahu alaihi wasallam war so bezeichnend, dass er sich davor geschämt hat, im ersten Geschoss zu gehen, während er weiß, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unter mir. So wird überliefert, dass er sich an den Wänden vorbeischlich und nicht wollte oder sich geschämt hat, so über die Wohnung zu gehen, während der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter ihm ist. Dann hat er dies dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, okay, wenn das dir und deiner Familie so das Leben erschwert, dann tauschen wir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist hochgegangen und Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu und seiner Familie ist unten geblieben. Was wir daraus entnehmen ist, dass er eines Tages Essen hochgebracht hat zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und hat ihm Essen gegeben. Und von ihrer Art und Weise war es immer so gewesen, sie haben ihm Essen serviert Dann haben sie gewartet, bis er fertig war. Und dann haben sie von da gegessen, wo er selbst gegessen hat. Eines Tages haben sie ihm Essen hochgebracht und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es nicht angerührt. Und dann hat Abu Ayyub das Essen nochmal genommen und hat es dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gebracht und hat ihn gefragt, warum er nicht isst. Da hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geantwortet und hat ihm gesagt, hierin sind zwei Dinge enthalten, die meine Nefs nicht mag. Zwiebel und Knoblauch. Zwiebel und Knoblauch. Und so hat Abu Ayyub radiallahu anhu gefragt, O Gesandter Allahs, ist es etwa verboten? Und so hat er gesagt, nein, ist nicht verboten, aber die Engel kommen zu mir und ich möchte nicht, dass sie diesen Geruch wahrnehmen. Dann hat Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu gesagt, okay, und auch wenn es nicht verboten ist, ab heute unterlasse ich es auch. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass man auch dafür belohnt wird, auch wenn es keine religiöse Pflicht ist. Aber hier gilt es festzuhalten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Kontext von Zwiebeln und Knoblauch hat er gesagt, dass er es selbst nicht verzehren möchte. Er hatte sie selbst quasi verboten, aber er hat es nicht für die anderen verboten. Was er allerdings verboten hat, indem er gesagt hat, wenn jemand von euch eine dieser zwei Dinge isst, ja, die Knoblauch oder Zwiebeln oder auch Lauchzwiebeln fallen darunter, wenn er davon gegessen hat und das Gebet ist nah, dann soll er nicht zu uns in die Moschee kommen. Dann soll er nicht zu diesem Gebet kommen. Warum? Weil sein Geruch belästigend sein kann. Wir reden nicht über den, der das irgendwann vor 2, 3, 4 Stunden gegessen hat, sondern kurz davor gegessen hat. Und dieser soll dann nicht in die Moschee kommen. Außer man reinigt sich die Zähne, man isst vielleicht etwas, was das Ganze reinigen würde oder den Geruch neutralisieren würde, dann ist es okay. Aber grundsätzlich entnehmen wir daraus, dass es eine wichtige Angelegenheit ist, darauf zu achten, seinen Geschwistern während des Gebetes keinen Schaden zuzufügen. Und der Schaden kann ja durchaus sein, dass es eine Geruchsbelästigung ist. Und wallahi, liebe Geschwister, viele von uns kennen das oder haben das jemals erlebt. Und das ist auch gar nicht negativ gemeint, indem wir versuchen, jemanden schlecht zu machen oder ähnliches. Aber manchmal kennst du das Gefühl, du bist im Gebet und neben dir ist jemand, der am Stinken ist ohne Ende. Der wirklich, ob es aus seinem Mund ist, dass er diesen Mundgeruch hat, dass er vielleicht Zwiebeln gegessen hat, dass er vielleicht rülpst während des Gebetes, dass er aufstößt während des Gebetes oder er ist so am Schwitzen, dass es ein unangenehmer Geruch ist und so weiter und so fort. Wir erwähnen das nicht, dass wir diese Person schlecht machen, dass wir diese Person killen. Aber wir sagen klar und deutlich, man sollte darauf achten. Man sollte versuchen, gut zu riechen, liebe Geschwister. Ja, wir kennen das, manchmal, du bist im Gebet und du bist gerade so, du versuchst gerade Khushu' zu haben, du versuchst Demut zu haben und neben dir ist jemand, bei dem du genau weißt, der hat gerade eine halbe Zigarettenschachtel geraucht. Ja, nee, du bist am Gebet und du denkst dir, heute ist ein schönes Gebet, ich habe Khushu' und dann kriegst du diesen, und dieser Geruch, der schlägt dir ins Gesicht wie so Peitschen, wie so eine Backpfeife ins Gesicht, weil du die ganze Zeit diesen Kippengeruch wahrnimmst oder das, was er gegessen hat. Oder du kannst genau identifizieren, heute hat er das gegessen. Das ist belästigend, das ist ekelhaft. Wallahi, das ist ekelhaft. Das hat, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass wir diesen Bruder, und das kann natürlich auch bei den Frauen sein, ne, diese Person schlecht machen, sondern es geht nur darum, dass wir darauf achten, das Gebet ist etwas sehr, sehr Besonderes. Das Jama'a-Gebet ist etwas sehr, sehr Besonderes. Versuch dich zu reinigen. Wenn du gerade vom Sport kommst, versuch Deo zu benutzen. Versuch Parfüm zu benutzen. Wenn du vorher einen Döner gegessen hast, putz dir die Zähne. Nutz Siwak, nimm einen Bonbon, nimm einen Kaugummi, wie auch immer. Man sollte darauf achten, seine Geschwister, oder guck mal, wie schlimm das ist. Du kommst in die Moschee und wirklich, oftmals, derjenige, der raucht, der checkt das nicht so wie derjenige, der nicht raucht. Yani derjenige, der raucht, für den ist es vielleicht ganz normal, das ist nichts, er nimmt es nicht mehr wahr. Aber wallahi, derjenige, der neben dir ist, der nicht raucht, der riecht das, ja, nee, das ätzt ihm seine Nasenhaare weg, so sehr riecht er das. Deswegen sollten wir darauf achten, gut zu riechen, gut gepflegt zu sein. Es ist keine Schande, wenn du vorher etwas gegessen hast, was vielleicht einen starken Geruch hat, schmeiß dir irgendwie einen Bonbon ein, nimm Siwak, reinige dir deine Zähne. Wenn du vom Sport kommst und du merkst, ah, okay, jetzt das Jama'a-Gebet ist auch nicht schlimm, benutze schnell Deo oder schnell so Parfümsprüher oder sowas. Einfach nur, dass man versucht, gut zu riechen, dass man niemanden belästigt. Deswegen sagt auch der Sheikh, als er hat Freitagsunterricht in Ludwigshafen und hat den Geschwistern gesagt, warum macht ihr nicht Folgendes? Macht da so eine kleine Ablage, macht da so ein, zwei Deos drauf, ein, zwei Parfüms drauf und schreibt drauf, wenn du zum Gebet kommst, sieh zu, dass du gut riechst. Ja? Und das ist keine Schande, das ist eine gute Idee. Außer, es geht aus wie in Ludwigshafen, dass jemand diese Parfüms klaut und damit dann weggegangen ist. Das ist dann katastrophal. Aber grundsätzlich, wenn man draufschreibt, Waqf lil Masjid, yani das ist Eigentum der Moschee, das ist auch kein, wie wir gesagt haben, das ist keine Schande. Nicht, dass jemand das als falsch versteht und das ist zu hart angegriffen, ist keine Schande. Du kommst vom Sport, da ist gerade ein Deo, schnell sprühen und dann gehst du zum Jamaa-Gebet und dann schadest du weder dir noch den anderen. So viel dazu, liebe Geschwister, dass wir Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam richtig einordnen, richtig verstehen, das Urteil daraus verstehen. Wenn Allah vorschreibt im nächsten Unterricht, werden wir weiterhin über die Sunna sprechen und speziell geht es darum, zu einer Angelegenheit, zu einer Mas'ala, zu einer Angelegenheit versuchen, alle Aussagen zusammenzubringen, diese in einen Kontext zu setzen, um dann weiterhin die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam korrekt zu verstehen. Jazakumullahu khairan für das Zuhören.
Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum.